Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, segne an uns dein Sprechen und unser Hören. Amen. Liebe Geschwister, es gibt diesen Moment im Leben, wenn der Jubel verklungen ist und alles gesagt ist. Es gibt diesen Moment, wenn auch alle Tränen geweint sind. Nach großen emotionalen Umwürfen des Glücks oder auch des Schreckens und der Wut gibt es diesen einen, fast stillen, irgendwie auch atemlosen Moment, in dem sich eine Entscheidung ankündigt. Und diese Entscheidung rankt sich dann meist um die Frage, wie geht es jetzt weiter? Und zwar ganz konkret. Wie geht es ganz konkret weiter? An dieser Schwelle zwischen großen aufwühlenden Emotionen und der Einsicht, wieder einen Alltag zu leben, an dieser Schwelle zwischen dem, was gewesen ist und was jetzt sein kann, und dem, wo sich die Emotionen rüsten noch ein letztes Mal, an dieser Schwelle wird es still und gleichzeitig wird es ganz laut. Es wird ganz laut, denn es ist der letzte Kampf der großen Emotionen. Sie fahren noch einmal alles auf für eine letzte große Schlacht. Und da wird plötzlich die Angst noch einmal lautstark und fragt ganz glasklar, wie willst du das denn alles schaffen, was jetzt auf dich zukommt? Das schaffst du nicht. Doch damit nicht genug. Auch die Ernüchterung taucht auf und nicht selten spannt sie sich mit der Wut zusammen und bekennt ebenso lautstark, ich habe es doch schon immer gewusst, ich habe es einfach schon immer gemusst, es musste ja so kommen. Während die Vernunft mahnt, reiß dich zusammen, du kannst das, reiß dich zusammen, und die Hoffnung flüstert, doch, da ist ein Weg. Mit all diesen Emotionen wird es ganz schön eng auf dieser Schwelle zwischen alt und neu und es wird ganz schön laut auf dieser Kreuzung des Lebens, an der nun die Entscheidung reift, in welche Richtung sich das Leben künftig ausrichten soll. Den Jüngern in der biblischen Botschaft wird ja gemeinhin attestiert, dass sie nicht besonders helle seien. Klar, mit Leib und Seele verschreiben sie sich Jesus, sind mit ihm unterwegs, tun meistenteils auch das, worum er sie bittet, sind bisweilen auch sehr vollmundig dabei, wenn sie etwa voller Begeisterung rufen, ja geradezu brüllen, dass er sich nie an ihn ärgern werde und sie ihm bis in den Tod folgen würden. Letztlich aber haben sie nicht verstanden, was sie die ganze Zeit von Jesus gehört haben, von seinem Weg, von der Art, wie er dann verfolgt wird und beschämt, verurteilt. Und auch nicht von dem, was danach geschieht. Auferstehung, Auferweckung. Das sind aber auch wirklich schon absurde Gedanken in einer Welt, in der bisher niemand von den Toten zurückgekehrt ist. Kurzum, wir, die wir mit den Jüngern zusammen durch das Leben und Handeln Jesu stolpern, ahnen, dass ihnen etwas auf diesem Weg entgeht, etwas Wesentliches, dass es ihnen vielleicht auch nicht zugänglich ist. Und wir finden das vielleicht auch wohltuend. Denn mal ehrlich, wer kann schon mit drei Worten und in großer Glaubensgewissheit sagen, was Auferstehung eigentlich wirklich ist? Und wer ist sich sicher, anders als die Jünger, den Karfreitag auszuhalten oder gar den Karsamstag? Und zu bleiben, während der große Hoffnungsträger am Kreuz stirbt, wer ist sich sicher, genau das aushalten zu können? Die Jünger also, sie sind etwas tapsig, etwas emotional, allemal mit Grenzen begabt, und das macht sie letztlich auch so sympathisch. Doch eben diese Jünger zeigen nun, hier auf der Schwelle zwischen alt und neu, zwischen Ostern und Alltag, einen so beeindruckenden Umgang mit den vielen lauten Emotionen, die auf dieser Schwelle um die Vorherrschaft kämpfen. In dieser Zeit, wenn es gilt, zu einer Entscheidung zu kommen, wie es weitergeht und vor allem, wem oder was fortan zu glauben ist, in dieser Zeit haben sie Angst, tierische Angst. Das erzählt das Evangelium von heute. Wir haben es ja gehört. Sie haben Angst, sie verrammeln die Tür gleich nach Ostern und dann auch noch 8 Tage später. So tief sitzt die Angst und will sich offenbar nicht beruhigen. Aber was das Evangelium auch erzählt, ist dies. Die Jünger haben zwar riesige Angst und selbst der erste Auftritt des Auferstandenen kann diese Angst offenbar nicht mildern oder dafür sorgen, dass die Jünger die Tür 8 Tage später eben nicht mehr verrammeln. Sie haben Angst, aber letztlich, und das ist das Wundersame, vielleicht auch das Clevere, das Kluge, das Bedeutsame, letztlich lassen sie dann sich von ihrer Angst nicht mehr treiben, sondern schaffen es, die Geister zu unterscheiden und so einen Weg für sich ins Leben zu finden. In dieser prekären Entscheidungssituation mit all den lauten Emotionen entscheiden sich die Jünger, mit ihrer Hoffnung über den Graben der Angst zu springen. Das ist beeindruckend. Ganz klar beeindruckend, wenn auch nicht zu leugnen ist, dass Jesus als der Auferstandene ihnen bei dieser Unterscheidung etwas hilft. Dennoch, die Entscheidung, wie es mit dem Leben weitergehen soll und dass das Leben überhaupt weitergehen soll, diese Entscheidung trifft immer noch jeder und jede von sich selbst aus und allein. Und das gilt auch für die Jünger. Was also hilft ihnen bei dieser Entscheidung? Was hilft ihnen? Und was unterscheiden sie eigentlich, damit sie entscheiden können? Hören wir also noch einmal in dieses Geschehen auf der Schwelle hinein, in diesen Kampf der Emotion und in die Entscheidung, die die Jünger treffen. Ich lese noch einmal aus dem Evangelium nach Johannes im 20. Kapitel. Auf der Schwelle. Dort heißt es, am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, da die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen, Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Thomas aber, einer der 12, der Zwilling genannt wird, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jünger zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihnen, wenn ich nicht in seinen Händen die Nägelmale sehe und lege meine Finger in die Nägelmale und lege meine Hand in seine Seite, kann ich's nicht glauben. Und nach 8 Tagen waren seine Jünger abermals drin und Thomas war bei ihnen. Kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren, und tritt mitten unter sie und spricht, Friede sei mit euch. Danach spricht er zu Thomas, reiche deine Finger her und sieh meine Hände. Und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Spricht Jesus zu ihm, weil du mich gesehen hast, darum glaubst du? Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Es geht um die Wunden. Es geht hier um die Wunden. Sie führen zur Unterscheidung und sie bringen die Entscheidung. Sie bringen die Entscheidung für die Jünger, die diese Wunden sehen. Und sie bringen die Entscheidung für Thomas, der beim ersten Mal nicht dabei ist und sich auch nicht auf eine flammende Rede, auf ein mündliches Zeugnis verlässt, sondern ganz klar sagt, wenn ich diese Wunden nicht sehe und wenn ich diese Wunden nicht berühre, kann ich es nicht glauben. Will heißen, wenn ich den Gekreuzigten und Auferstandenen nicht sehe und begreife, werde ich Kreuz und Auferstehung nicht begreifen. Und nicht glauben. Der Glaube macht sich doch auch immer an der haptischen Erfahrung fest. Und so geht es nun um die Wunden. Sie werden zum entscheidenden Merkmal und bahnen den Weg vom Unglauben, von der Angst hin zum Glauben und zur inneren Ruhe. Es geht um die Wunden. Jesus zeigt sie und die Jünger erkennen ihn. Thomas will sie sehen und berühren. Nach einer halben Ewigkeit von 8 Tagen hat er die Gelegenheit dazu und dann ist ihm klar, vor ihm steht nicht allein der Herr, wie er ihn bis dahin gekannt hat. Nein, vor ihm steht auch der Gott. Der Gott, der den Tod überwunden hat und doch seine Wunden behält. Der Getötete spricht zu Thomas und Thomas erkennt ihn. Im Getöteten erkennt Thomas den Lebendigen. Warum aber ausgerechnet die Wunden? Warum sind die so wichtig, um zu einer Entscheidung des Lebens, zum Glauben, zur inneren Ruhe zu kommen? Warum ausgerechnet die Wunden, die doch so gar nicht zu einem Sieger passen? Warum diese Wunden, um zu glauben, dass an Ostern etwas Großes passiert und dass nun hier an der Schwelle die Hoffnung aufatmen und sich neu auf den Weg machen darf? Warum das? Ich glaube nicht an Götter, ich glaube nicht an Religionen, die diese Welt durchtanzen, ohne von ihren Wunden getroffen zu werden. So schreibt und sagt es der tschechische Priester und Soziologe Tomáš Halek, um dann weiter zu sagen, dass es für ihn eben keinen Glauben ohne das Wissen um die Schrammen, die Narben und die Verbrennungen gebe, die einem das Leben schlage und zufüge. Nein, mit der Auferstehung, so Halleck weiter, sei das Kreuz eben nicht entleert. Es ist nicht entleert, denn weiterhin gäbe es auf unserer Seite des österlichen Grabens offenes und verdecktes Leid. Weiterhin gibt es diesen ewigen Ozean des Elends, in dem wir alle rudern. Wer ein Messias ohne Flecken, ohne Schrammen und Wunden sucht, sucht einen Heilsbringer, den es nicht gibt. Denn niemand, der das Leben ernst nimmt, kommt unversehrt durch. Niemand, der das Leben ernst nimmt, wird behaupten, dass plötzlich alles gut ist und schon hier und heute alle Narben verheilt sind. Und deswegen wird auch niemand, der das Leben ernst nimmt, im Kleinen wie im Großen, irgendwelche Heilsversprechen machen, die schon Christus nicht einlösen wollte. Wer unendliches Glück und Heilung vor allem im Hier und Heute verspricht, sei es in der Kirche, in der Religion oder in der Politik, der verspricht eine Unversehrtheit, die es hier und heute nicht gibt. Wer so etwas verspricht, dem ist entschieden zu misstrauen, und zwar auf allen Ebenen. Wie clever also von den Jüngern und allen voran von Thomas, nun nach Ostern nicht den großen Heilsbringer zu erwarten. Wie clever von ihnen, die Erinnerung an das Kreuz, an den Tod, an die Wunden nicht aufzugeben, die sich doch so sehr in ihr Herz eingebrannt haben, dass es schon körperlich zu spüren ist. Und genau dies zum Kriterium zu machen, an dem sie den Auferstandenen erkennen. Wie clever von ihnen zu erahnen, dass nicht plötzlich alles gut ist, sondern dass das größere, das nachhaltigere Glück darin liegt, dass das auch weiterhin fortbestehende Leid nun einen Ort hat, und zwar einen festen Ort. Einen Ort, an dem es aufgehoben ist und wo es im Schutz der Liebe des Lebendigen schmerzt, aber nicht mehr die Kraft hat, das Leben zu überwinden. Wie clever von den Jüngern und allen voran von Thomas also, dass sie sich nach dem Wesen Jesu ausstrecken und dass sie das Wesen Jesu auch im Auferstandenen suchen. Sie fragen nach dem Wesen, das sich gezeigt hat, als er sich immer und immer wieder zu den Wunden der Menschen heruntergebeugt hat. Zu den Wunden der Menschen, die nicht sehen konnten, nicht laufen, nicht sprechen, sich nicht verteidigen oder die Last ihrer Schuld nicht tragen konnten. Die Jünger suchen nach diesem Wesen, das sich gezeigt hat, als der Einzug in Jerusalem nicht auf einem prachtvollen Schlachtross, sondern auf einem Esel erfolgt ist und als den Kindern mehr Recht zugesprochen wurde als dem Kaiser. So suchen sie nun also auch jetzt im Auferstandenen nicht den Herrschaftlichen, sondern den Verwundeten, den, den sie das Kreuz haben tragen sehen, den, der ihnen so oft gesagt hat, dass sie nicht verloren gehen, weil er sie alle, wie alle Menschen auch, mit Gott versöhnt. Genau das hat er versprochen, die Versöhnung. Die Versöhnung, den Frieden mit Gott, dieses Wissen, dass die Hoffnung ein Ziel und jedes Leben einen Platz, eine Heimat hat. Und dass Versöhnung bedeutet, dass die Liebe Gottes für alle reicht, für alle Menschen und für alle Wunden. Christus ist kein Siegertyp und das Kreuz ist nicht entleert, denn die endgültige Erlösung steht noch aus. Aber die Versöhnung mit Gott ist jetzt schon geschenkt. Der Friede ist jetzt bereits in der Welt. Immer und immer wieder spricht Christus den Seinen diesen Frieden zu und damit auch uns. Er bekräftigt ihn. Und die Liebe ist in der Welt. Und eben diese Liebe meint nichts Sentimentales, sondern hier an der Schwelle zwischen Ostern und Alltag erscheint die Liebe als die einzige Kraft, die den Tod selbst überlebt und die mit durchstochenen Händen das Tor zum Leben aufstößt und offen hält. Klar ist nun also, die Weisheit der Welt mit all ihrem Leid wird nicht das letzte Wort haben. Nein, es ist die Torheit des Kreuzes, die verrückterweise siegen wird. Es ist die Torheit des Kreuzes, weil die Wunden Jesu genau dort, die Wunden der Welt und auch die Wunden unseres je eigenen Lebens aufnehmen, beheimaten und bergen. Die Jünger und allen voran Thomas suchen im Auferstandenen also den Gekreuzigten und sie finden ihn. Sie finden ihn in einem Moment, in dem alles durcheinander ist. Und sie finden ihn dort, wo Liebe und Schmerz zusammenkommen, nämlich in den Wunden, im Tod selbst. Kurzum, sie finden ihn dort, wo die Hoffnung sich beheimatet, dass auch auf der anderen Seite des Ostergrabens, im Leben heute, die Liebe immer noch ganz unten gewinnt. Mein Herr und mein Gott. Mein Herr und mein Gott, bekennt Thomas deshalb. Denn der Auferstandene ist nicht einfach nur Herr, wie Thomas ihn bisher kannte, sondern er ist zugleich Gott. Der Gott, dessen Liebe die Kraft hat, den Tod zu überleben. Die Wunden des Auferstandenen verbürgen dies, wahrer Mensch und wahrer Gott. Und so wie der Gekreuzigte überlebt hat, hoffen auch wir deshalb mit allen Versehrten, mit den Gerichteten, mit den Niedergerungenen zu Recht, im Letzten, im Allerletzten zu überleben. Und so fällen die Jünger eine Entscheidung. Und dann beginnt an diesem neuen Morgen ein Tanz, ein Lachen. Doch es ist kein triumphaler Tanz, es ist kein Lachen des unangefochtenen Siegers, sondern ist es das Lachen, es ist der Tanz des Gekreuzigten, des Verwundeten und gleichzeitig auch des Auferstandenen, des Lebendigen. Es ist der Tanz des Lebens, in dem sich Dank, Lob und Klage verbinden und durch den Thomas und die anderen Jünger wieder aufstehen und gehen können, weil sie etwas von dem begriffen haben, was auch unser Leben durchleuchtet, nämlich unser Gott ist ein verwundeter Gott. Unser Gott ist ein verwundeter Gott. Die Wunden bleiben Wunden und zeigen, wir, unser Leben, unsere Wunden, selbst unser Tod, wir sind aufgehoben. Wir sind aufgehoben in einer sehr, sehr kraftvollen Liebe, nämlich in der Liebe Gottes, die den Tod selbst überlebt und uns die Tür zum Leben aufgestoßen hat. Haben wir also keine Angst, an diese Liebe, an diese Torheit des Kreuzes zu glauben und sie mit Händen und Herzen zu begreifen. Amen.